SWR 1 Arbeitsplatz. Alles, was im Job bewegt.
Hi, fantastisch, dass ihr dabei seid heute. Und großes Thema bei uns im Arbeitsplatz in dieser Woche. Energiekrise durch den Krieg im Iran kommt jetzt der Elektroboom. Erste Hinweise darauf sind nämlich nicht mehr zu übersehen. Autoportale melden eine Rekordnachfrage nach gebrauchten E-Autos. Deutschlands größter Energieversorger E.ON berichtet, die Nachfrage nach Solardächern ist aktuell doppelt so hoch wie im Vorjahr. Und auch das Mainzer Jungunternehmen Lade GmbH, das unter anderem Wallboxen für Mehrfamilienhäuser herstellt, kann sich gerade nicht über zu wenig Arbeit beschweren, erzählt der Chef Dennis Schulmeier. Und das, nachdem die Nachfrage nach den Ladelösungen des Unternehmens vor kurzem noch ziemlich vor sich hingedümpelt ist.
Dafür brennt jetzt hier die Hütte. Wir können uns vor Anfragen gerade gar nicht retten. Und müssen dann gucken, wie wir das alles bewältigt kriegen.
Ja, die ganze Geschichte dazu gibt's gleich. Außerdem versuchen wir zu klären, wie nachhaltig dieser Trend hin zu den Erneuerbaren dieses Mal ist, im Interview mit der Energieexpertin Claudia Kempfert. Und dann stellen wir euch noch ein kleines Unternehmen vor, das gerade einen Riesenauftrag vor der Brust hat. Der Mittelständler KPG aus dem Südschwarzwald repariert aktuell den 80 Tonnen schweren Rotorenkern eines Kraftwerks aus Malaysia. Das auch Thema hier heute bei SWR1 Arbeitsplatz. Und mein Name ist Michael Herr. Die Preisexplosion bei Öl und Gas hat viele Verlierer produziert, haben wir schon viel darüber berichtet, auch hier im Arbeitsplatz. Aber es gibt auch Unternehmen, die profitieren von der aktuellen Krise der fossilen Energien. Eins davon wollen wir euch jetzt vorstellen, einen Hersteller von Ladesystemen für E-Autos aus Mainz. Die Iran-Energiekrise und auch neue Förderungen haben das Interesse an E-Autos bei vielen Menschen sprunghaft ansteigen lassen und deshalb kann sich der Ladespezialist vor Aufträgen aktuell kaum retten. Wolfgang Brauer erzählt die Geschichte.
Dennis Schulmeier hängt sein E-Auto an eine Ladestation am Bahnhof im rheinhessischen Oppenheim. Die Wallbox hat die Maße eines kleinen Koffers. Dennis Schulmeier hat das System entwickelt.
Ich fahre mit meinem Auto ran, stecke den Stecker rein und dann kann ich hier einen QR-Code mit dem Mobiltelefon scannen und dann einfach mit Apple Pay, Google Pay oder einer Kreditkarte bezahlen und dann den Ladevorgang starten.
Sein Unternehmen Lade GmbH bietet Unternehmen, Kommunen, Parkhausbetreibern oder den Inhabern von Mehrfamilienhäusern einen Komplettservice an. Vom Einbau der Ladestation bis zur Verbrauchsabrechnung. Zu einem Ladestrompreis, den das kleine Mainzer Unternehmen mit 25 Mitarbeitern selbst einkauft.
Also wenn beispielsweise Hotels oder auch Wohnungseigentümergemeinschaften mit dem Thema Abrechnung nichts zu tun haben wollen oder dürfen oder können, wie auch immer, dann treten wir da ins Spiel und kümmern uns sozusagen um den Stromeinkauf und die Weitergabe an die Nutzerinnen und Nutzer.
Elektromobilität ist jetzt wieder brandaktuell. Viele Monate hatte er kaum Aufträge.
Dafür brennt jetzt hier die Hütte. Wir können uns vor Anfragen gerade gar nicht retten und müssen dann gucken, wie wir das alles bewältigt kriegen.
Der hohe Ölpreis ist ein Grund für den Boom. Ein zweiter, seit kurzem gibt es eine Bundesförderung für Ladestationen in Mehrfamilienhäusern. Der 47-jährige Firmengründer hat gerade die richtigen Produkte zur rechten Zeit. Dabei war Elektromobilität für ihn immer schon ein Thema.
Ich habe im Alter von 8 mein Skateboard elektrifiziert und als dann 2008 die Firma Tesla dieses Batterieproblem gelöst hatte, ist bei mir auf jeden Fall, hat es Klack gemacht und gesagt, das ist die Zukunft, wir werden zukünftig elektrisch fahren.
Der gelernte Elektroinstallateur hat zunächst Informatik studiert und eine Softwarefirma aufgebaut. Vor 6 Jahren begann er mit der Entwicklung von Ladestationen. Rund 1000 davon sind inzwischen in ganz Deutschland aufgestellt.
Auf der einen Seite, wir sind noch nicht break-even, wir sind noch sozusagen von der Finanzierung abhängig. Es sollte aber auch nicht mehr allzu lange dauern. Die Geschäfte laufen recht gut und machen das jetzt schon seit über 2,5 Jahren, sind wir am Markt. Also so halb Startup, halb Unternehmen.
Jetzt will die Lade GmbH ein neues Produkt auf den Markt bringen. Schon in einem Monat soll eine kleinere Ladestation in Serie gehen, produziert in Mainz-Hechtsheim.
Wir haben hier Platz. Wir können hier so an die 1000 bis 2000 Ladepunkte im Monat herstellen. Wenn das sich jetzt mit der Förderung, wenn das alles gut läuft, dann werden wir da ein paar mehr brauchen. Heute haben wir in der Produktion gerade mal 2 Arbeitsplätze besetzt. Ich gehe davon aus, dass wenn das jetzt skaliert, dass wir da 10 bis 20 Personen einstellen können, allein für die Produktion.
Denn der E-Automarkt boomt und hat durch die Iran-Energiekrise einen Zusatzschub bekommen. Für die Branche ist es eine große Chance, meint Anja Quast vom Bundesverband Neue Mobilität.
Das Potenzial ist sehr groß, vor allem in den Bereichen Energie, Installation, Planung und IT. Elektromobilität schafft neue Arbeitsplätze entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Entscheidend ist jetzt, dass wir verlässliche Rahmenbedingungen schaffen, damit dieser Markt nachhaltig weiter wachsen kann. Die Nachfrage ist da und Verbraucher und Unternehmen brauchen Zuverlässigkeit.
Damit neue E-Mobilitätsfirmen wie die Lade GmbH aus Mainz dauerhaft Fuß fassen können.
Ja, dauerhaft Fuß fassen, das wäre natürlich sehr wünschenswert für die Mainzer Ladespezialisten. Aber wie dauerhaft wird der überhaupt sein, der Elektroboom, den wir gerade sehen? Können die hohen Öl- und Gaspreise den Trend nachhaltig beschleunigen hin zu einem CO2-sparsameren Umbau unserer Wirtschaft? Das will ich jetzt besprechen mit Claudia Kempfert, Energie- und Klimaexpertin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Frau Kempfert. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher interessieren sich gerade ja dafür, ihr Zuhause, ihre Stromversorgung, ihr Auto ökologischer zu gestalten. Wird das schnell wieder rum sein, wenn die Spritpreise wieder runtergehen?
Also in der Vergangenheit war es so. Wir sind ja nicht in der ersten Öl- oder Energie- oder fossilen Energiepreiskrise. Wir kennen das ja schon seit den 70er Jahren und dann gibt es immer Aufregung bei Benzinpreisen ganz kurz. Und sobald die wieder niedriger sind, ist alles wieder vergessen. Und so ein bisschen könnte das hier auch sein, obwohl wir diesmal wirklich in einer historisch einmaligen fossilen Energiekrise sind. So fundamental und so lange und so intensiv hatten wir es noch nie. Das wird uns auch noch lange beschäftigen. Also insofern denke ich schon, dass es diesmal nachhaltiger sein wird.
Was steckt denn eigentlich hinter diesem gestiegenen Interesse der Menschen? Ist das nur der Schock beim Blick auf die Sprit- oder Heizölrechnung? Oder treibt die Menschen vielleicht ja noch ein bisschen mehr an? Was glauben Sie?
Ich denke, es ist vor allen Dingen der Schock vor den Energiepreisen, die jetzt massiv nach oben gehen bei Benzin und Diesel und auch beim Heizsystem. Und irgendwie wissen wir es ja schon ganz lange oder viele wissen es eigentlich auch schon alles ganz lange und haben sich schon vielleicht länger vorgenommen, auch was anderes auszuprobieren oder die nächste Investition zu überdenken. Und ich denke, dass das ein Phänomen sein wird, jetzt auch aktuell aufgrund der Kostenschocks, die die Menschen erleben werden, dass es mehr Schwung geben wird in Richtung nachhaltige Heizsysteme, energetische Sanierung und andere Verkehrssysteme.
Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass die Leute auch umtreibt, diese Ohnmacht, die sie gerade erleben, weil man natürlich abhängig ist von diesen fossilen Energielieferungen und dass man vielleicht auch ein Stück weit ja, sich loslösen möchte von diesen internationalen Krisenherden.
Ganz genau. Und das ist auch gut, dass es da diese Handlungen gibt, aus Ohnmacht herauszukommen und da zu handeln, ist immer der beste Weg. Und dadurch, dass die Menschen ja Möglichkeiten haben und die Alternativen da sind und wir sie auch schon lange kennen, wird da jetzt enorm viel passieren. Da bin ich auch sehr sicher. Einfach auch, weil viele Menschen dieses Bedürfnis haben, sich aus der Ohnmacht zu befreien und es auch nicht gönnen, den fossilen Autokraten in der Welt, der ganzen Fossilokratie, diese enormen Gewinne, die da eingefahren werden, das nicht möglich zu machen, sich daraus zu koppeln, unabhängig zu machen, die Kosten nicht zu haben und gleichzeitig auch etwas zu tun, um die heimische Wirtschaft zu stärken und den Geldbeutel zu schonen.
Sie haben es angesprochen, es ist ja beileibe nicht die erste, in Anführungszeichen, Energiekrise, die wir erleben. Vor gut 4 Jahren nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hatten wir ja in Deutschland zumindest noch eine ziemlich fast schon dramatischere Situation als heute, würde ich sagen, wo innerhalb von kurzer Zeit das russische Gas ersetzt werden musste, auch für die Industrie. Und heute, 4 Jahre später, sind wir immer noch so verletzlich, abhängig von fossilen Energielieferungen. Haben wir damals einfach die falschen Schlüsse gezogen oder ist der Zeitraum einfach zu kurz gewesen, um unsere Wirtschaft jetzt nachhaltig zu verändern? Diese 4 Jahre.
Wir kennen das aus allen fossilen Energiekrisen, dass die Kurzschlüsse danach da sind. Sobald es wieder runtergeht, ist alles so wie zuvor und alles wird vergessen. Das ist ja nicht das erste Mal so. In der Situation wird es als dramatisch empfunden, aber danach ist alles vergessen. Und die Kurzschlüsse sind ja da. Sofort kommen die Reflexe, aber, wir können ja nicht, aber das geht nicht. So, und in den Diskussionen sind wir im Moment, ja, hängen wir ja auch wieder drin. Und die energiepolitischen Kurzschlüsse sind jetzt schon wieder da. Ich würde auch sagen, in der Dramatik ist diese Situation deutlich gravierender, obwohl wir es hier nicht direkt mit Knappheiten merken, wie damals bei der Gaskrise. Aber die Preisschocks sind sehr viel höher und werden auch dauerhafter sein. Und die Knappheiten werden auch noch auftreten. Es kommt so eine Lawine auf uns zu, die wir erst so im Augenschein sehen. Aber dieser Tsunami kommt und der Kostentsunami auch. Und das merken auch viele Menschen. Und ich hoffe einfach, dass die Politik Politik diesmal weiser ist. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Menschen sind da weiter als die Politik.
Was meinen Sie mit Kurzschlüsse genau?
Die Kurzschlüsse meine ich, dass man das Problem mit der Ursache bekämpfen will. Also Beispiel die Gaskrise vom letzten Mal, dass man noch mehr Flüssiggasterminals baut, anstelle zu sagen, nein, wir gehen konsequent weg vom Gas und unterstützen die energetische Sanierung. Jetzt wird ja sogar noch den Leuten eingeredet, sie sollen noch mal wieder eine neue Gasheizung einbauen. Und da kommt die wundersame Biotreppe, die es so nie geben wird und enorm teuer sein wird. Also eine Kurzschlüsse, kommen wieder die nächsten Kurzschlüsse da, die sich schon zeigen. Und aus denen wir raus müssen. Und da hoffe ich einfach, dass die Menschen das besser verstehen und auch verstehen, dass sie, wenn sie es anders machen, sich damit auch entkoppeln.
Jetzt sendet die Politik ja aber teilweise gerade auch ziemlich widersprüchliche Signale. Die Autoprämie zum Beispiel ist wieder eingeführt worden. Auf der anderen Seite kündigt die Bundeswirtschaftsministerin an, die Einspeisevergütung für PV-Anlagen auf Privathäusern zu kappen. Das ist natürlich für die Verbraucherinnen und Verbraucher auch gerade so ein bisschen schwer zu durchschauen, was da der Pfad sein soll, oder?
Ja, das sind die Kurzschlüsse, die fossilen Kurzschlüsse. Man will die Erneuerbaren ausbremsen, anstelle sie jetzt im Boomend ins System reinzulassen. Die Förderungskürzung kommt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Wir sind ja noch nicht so weit. Wir müssen noch mehr tun. Die Speicher sollten ins System kommen. Wir brauchen mehr Flexibilisierung. Viele Leute wollen da auch mitmachen, auch bei der E-Mobilität. Da muss es aber auch sozial gerecht zugehen. Mit verbilligten Leasingtarifen beispielsweise wäre eine Möglichkeit. Dann gehen wir wieder in Richtung fossile Lösung und am Ende wundern wir uns, dass wir noch abhängiger geworden sind und dann wird alles noch teurer und dann heißt es, die Energiewende sei schuld, aber es ist die Nicht-Energiewende, die wir die ganze Zeit teuer bezahlen. Also ich hoffe, dass wir aus diesem Hamsterrad endlich mal rauskommen, auch in der Argumentation und das besser durchschauen und Dinge anders machen.
Der größte Abnehmer von Energie ist bei uns im Südwesten ja immer noch die Industrie. Gerade wenn ich jetzt an die Chemiebranche denke oder auch die Zuliefererindustrie, die gehört teilweise auch dazu. Kann denn so ein Ölengpass, Energieengpass, den wir gerade erleben, auch für die eine Chance sein, von fossilen Energien wegzukommen? Oder ist das weiterhin ziemlich illusorisch?
Alle sind gefordert zu modernisieren, die Innovationen anzutreiben. Die Märkte sind ja deutlich, auch für die Chemieindustrie. Da geht es dann eher in Richtung Großwärmepumpen, Energiesparen, grüner Wasserstoff. Das ist ja auch schon lange angeschoben. Dafür gab es auch Gelder, Klimaschutzverträge. Und die Industrie hat es immer dankend ausgeschlagen. Jetzt, denke ich, wird das besser verstanden und auch viel mehr hinein investiert, auch schneller hinein investiert. Da könnte man auch unterstützen, wenn die Industrie sich nicht wie immer weigert, glaube ich schon, dass der Strukturwandel jetzt schneller angeschoben werden kann. Wir sind ja wahnsinnig spät dran mit allem, mit Digitalisierung, mit Infrastruktur, mit Bahnen, mit ÖPNV. Die Liste ließe sich ja unendlich verlängern und da gehört die Industrie auch dazu. Und die Schwerindustrie hat da enorme Chancen, auch in Deutschland langfristige Industriejobs zu schaffen. Auch die Zulieferer im Übrigen, da gibt es auch gute Beispiele, auch aus dem Südwesten, die sich da umgestellt haben für die Elektromobilität und da einen Riesenmarkt erschließen. Also da gilt es einfach, die Zeichen der Zeit zu erkennen und das tun auch viele.
Die gesteigerte Nachfrage von vielen Privatleuten nach Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen oder E-Autos, die wir gerade sehen, die könnte ja potenziell auch zu Lieferengpässen führen oder zumindest ja Dienstleistungsengpässen, möglicherweise auch zu höheren Preisen bei den Produkten. Was würden Sie denn den Menschen empfehlen, die sich dafür interessieren? Sollen die jetzt schon Verträge abschließen, jetzt schon investieren oder den Markt noch ein bisschen sondieren, ein bisschen abwarten?
Ich würde immer empfehlen, sich da gut zu informieren. Es hängt immer vom Einzelfall ab, das ist ganz klar. Aber je schneller man ist, desto besser. Also es wird jetzt nicht billiger. Je länger man wartet, desto teurer kann es jetzt werden, weil die Krise erst gerade anfängt. Und sich davor zu wappnen, auch vor dem Kostenschock, ist auf jeden Fall sinnvoll. Und ich kann allen nur empfehlen, möglichst schnell zu handeln, ob man jetzt die Möglichkeit dazu hat mit PV und Wärmepumpe und so weiter. Das sind ja nicht alle, aber da sollte die Politik auch flankierend unterstützen. Das wäre auf jeden Fall der sinnvollere Weg.
Also, wenn die Politik die richtigen Weichen stellt, dann gibt es eine realistische Chance, dass die aktuelle Krise einen dauerhaften Schub leistet für den ökologischen Umbau der Wirtschaft. Die Einschätzung von Energie- und Klimaexpertin Professor Claudia Kempfert war das.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Eine Frage, eine Antwort aus der weiten Welt des Arbeitsrechts gibt's hier jetzt wieder in SWR1 Arbeitsplatz. Und heute haben wir eine Frage aus dem Schuldienst im Programm. Und zwar von Andrea, Lehrerin aus Worms. Sie schreibt uns, Zitat: Ich arbeite etwa seit Ostern 2022 an verschiedenen Schulen als Vertretungslehrkraft. Jetzt wäre meine Frage, ob ich auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag klagen kann.
Ja, bei Vertretungslehrern, das ist natürlich eine spannende Sache. Ich halte das eigentlich für eine Zumutung. Aber das Bundesarbeitsgericht sagt, wenn jemand immer wieder befristet als Vertretungslehrkraft beschäftigt wird, muss man prüfen, ob das noch eine echte Vertretung ist oder eine Dauerlösung. Da gibt es auch Orientierungsdaten. Das Bundesarbeitsgericht sagt, bei mehr als 8 Jahren und sehr vielen Befristungen gucken wir genauer hin. Und bei 11 Jahren und 13 aufeinanderfolgenden Verträgen hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, das spricht für Rechtsmissbrauch. Und dann könnte man klagen, ja. Aber man sieht schon, die Hürden, die Latte liegt sehr hoch bei dieser Frage. Und deswegen, hier ist es ja 2022, da ist das Maß leider noch lange nicht voll, wenn man nach dem Bundesarbeitsgericht geht. Daher Erfolgsaussichten eher schlecht, leider.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Und jetzt haben wir hier noch Hightech vom Hochrhein im Programm. Das Geheimnis von erfolgreichen Mittelständlern, das ist ja oft, dass sie sich extrem gut auf einen Bereich spezialisiert haben, in dem sie die Technik so gut beherrschen wie oft kaum jemand sonst auf der Welt. Wie weit ein Betrieb damit kommen kann, das zeigt in diesen Tagen das Unternehmen KPG Rotating Solutions aus Albbruch im Südschwarzwald. Dort haben sie nämlich einen ganz besonderen Job an Land gezogen, die Reparatur eines Rotorenkerns, der zu einem Kraftwerk in Malaysia gehört. Und weil der Familienbetrieb mit seinen rund 120 Mitarbeitern sein Handwerk so gut versteht, hat der Auftraggeber aus Südostasien das 80 Tonnen schwere Teil einfach kurzerhand um die halbe Welt geschickt, damit es im Schwarzwald repariert werden kann. SWR1-Reporterin Petra Jehle hat bei der Reparatur zugeschaut.
Die zweite Werkhalle gerade rechtzeitig fertig geworden. An der Decke riesige Kräne, in der Mitte ein großes Zelt, Röhren blasen warme Luft ins Innere. Drinnen liegt ein 80 Tonnen schwerer und 16 Meter langer Rotorkern auf einem überdimensionalen OP-Tisch. Drumherum hunderte Einzelteile aus Metall. Firmensprecherin Andrea Pfeiffer hebt vorsichtig die Schutzhülle hoch.
Also hier der Rotor, die Isolierung teilweise beschädigt, gab es Kurzschluss, deswegen wurde er hierher gebracht. Die Isolierung wurde jetzt entfernt, die Kupferstäbe gereinigt und es ist natürlich deutlich günstiger, wie einen neuen Rotor zu bauen. Und natürlich auch die Lieferzeit. Also der Rotor in Malaysia versorgt etwa 500.000 Haushalte. Da zählt jeder Tag.
Die KPG Rotating Systems wurde 2016 von Günter Ebi und seinen beiden Söhnen Dominik und Manuel gegründet. Die Auftragsbücher in Albruck sind voll, freut sich Manuel Ebi.
Dieses gesamte Geschäftsmodell funktioniert im Moment vor allen Dingen deswegen sehr gut, weil auf Basis der Energiewende die Nachfrage da ist. Unser Motto ist, reparieren ist besser als ersetzen.
Und genau darauf hat sich das Unternehmen aus dem Südschwarzwald in den letzten Jahren spezialisiert. Aber woher weiß das der Kraftwerksbetreiber in Malaysia?
Wir haben insbesondere deswegen das Vertrauen unserer Kunden, weil wir das technische Know-how haben. Und mit diesem technischen Hintergrund hat man dann bei einem Kunden, der auch sehr technisch denkt und tickt, ein unglaublich gutes Standing. Wenn man sich einmal dieses Vertrauen erarbeitet hat, ist die Branche dann doch relativ klein. Weltweit kennt man sich sozusagen und wird dann sehr oft über Mund-zu-Mund-Propaganda weiterempfohlen.
Vertrauen setzt der Firmenchef offenbar auch in seine 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alexander Strittmatter ist einer von ihnen. Der Maschinenbauingenieur hat im Januar bei der KPG angefangen und gleich den Großauftrag aus Malaysia anvertraut bekommen.
War für mich auch ein sehr guter Einstieg jetzt. Es war die Herausforderung, aber von Anfang an mit viel Rückenwind und Unterstützung. Es ist immer noch ein, ich sag mal, mittelständisches Unternehmen, nicht zu groß, sodass man eben nicht nur ein kleines Zahnrad im System ist, sondern dass man dann wirklich auch den Gesamtüberblick hat.
Fachkräfte wie ihn zu finden, auch für das Unternehmen aus dem Südschwarzwald eine Herausforderung. Albruck liegt zudem an der Grenze zur Schweiz, doch höhere Löhne seien nicht alles, sagt Nico Hinle.
Ich habe hier schon meine Lehre gemacht und habe mich dann hochgearbeitet. Was mir besonders gut hier drin gefällt, ist, man darf Verantwortung übernehmen. Wir fertigen sehr präzise Bauteile, komplexe Bauteile, damit auch sehr anspruchsvolle Arbeiten. Und die damit verbundene Verantwortung, die macht mir Spaß und im Team zu arbeiten, da Lösungen zu finden, das gefällt mir.
Leute motivieren, ganz wichtiges Thema, wenn man sich als hochspezialisierter Mittelständler am Markt halten will. Ja, bei KPG scheint das einigermaßen gut zu klappen. Das war's mit dem Arbeitsplatz-Podcast für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Michael Herr.
SWR1 Arbeitsplatz.